Weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Es kann durchaus sein, aber ich erzähle sie einfach nochmal. Und zwar erinnere ich mich an eine Sportstunde in meiner Kindheit, noch zu DDR-Zeiten, wo wir das Ringen lernen sollten. Ihr könnt euch denken, dass ich diese Sportstunden gehasst habe. Ein Klassenkamerad von mir ging bereits regelmäßig zum Ringtraining. Und er hatte es in dieser Sportart schon richtig weit gebracht. Das war jemand, mit dem du dich nicht unbedingt anlegen wolltest. Aber in jener Stunde kam unser Sportlehrer auf die tolle Idee, selber festzulegen, wer gegen wen antreten sollte. Und er entschied, dass ich gegen den Profiringer kämpfen sollte. Zuerst dachte ich, der macht einen Scherz. Der Unerfahrenste gegen den Profi. Ich habe doch überhaupt keine Chance, war mein Einwand. Aber der Lehrer bestand darauf. Also ging es los. Der Kampf währte nur kurz. Ihr könnt euch denken, was das Ergebnis war. Bestimmt haben die Worte von Jesus so eine ähnliche Wirkung auf seine Schüler gehabt. Bittet den Herrn um mehr Arbeiter für seine Ernte, also auf dem Missionsfeld, hieß es noch zu Ende von Kapitel 9 in Matthäus. Nun waren sie selbst die Antwort auf ihr Gebet geworden. Sie sollten losziehen, sie sollten die Arbeiter sein. Plötzlich waren sie nicht mehr nur Schüler, sondern Apostel, Ausgesandte. Ohne besondere Zusatzausrüstung sollten sie losziehen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Allein Gottes Vollmacht sollte genügen. Und nun setzt Jesus noch eins drauf. Er hält ihnen eine zweite große Predigt. Na, während die Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5 bis 7 das Grundgesetz in Gottes Reich erklärt hat, legt diese Predigt hier in Matthäus 10 das missionarische Leben im Reich Gottes dar. Gleich zu Beginn macht Jesus eines klar. Manchmal wird es euch wie ein ungleicher Kampf vorkommen. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das klingt wie David gegen Goliath. Das klingt wie Daniel in der Löwengrube. Ungleiche Sparringpartner, aber ihr wisst, anders als bei meinem Ringkampf damals hat der vermeintlich kleinere, schwächere gewonnen. Goliath ist gefallen, nicht David. Die Löwen haben Daniel nicht gefressen. Sie haben dann jemand anders gefressen. Siegen die Schafe immer über die Wölfe? Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8 neben all den schönen Gedanken über Leben im Geist auch dies. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also doch, als Schafe sind wir verletzlich. Viele Christen haben schon für den Glauben ihr Leben lassen müssen. Unser Herr selbst war verletzlich. Auch er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Oder wie ein Lamm, ne? Aber so wie er durch seinen Tod und seine Auferstehung zum Überwinder wurde, so überwinden wir auch durch den, der uns geliebt hat. Es ist ein schwieriger Weg, aber auf diesem schwierigen Weg soll ein uraltes Bild wahr werden, welches schon der Prophet Jesaja vor Augen hatte. Er schreibt ja nicht nur über die Opferung des Messias, sondern auch über das göttliche Friedensreich. Und zwar folgendes. Das ist aus Jesaja 11. Jesaja sieht folgendes Bild. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Was für ein idyllisches Bild. Auch viele haben sich hier eine bequeme theologische Position zurechtgelegt und gesagt und sagen, das ist noch Zukunft, das kommt erst mit dem tausendjährigen Reich. Aber wir wissen, Jesus baut sein Reich schon jetzt. Und es ergibt sich die Frage, wer bringt den Wölfen die gute Botschaft? Wer nimmt das Risiko auf sich? Das müssen die Schafe tun. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Vielleicht denkt der eine oder andere, niemals werde ich das tun. Ich gehe doch nicht freiwillig dorthin an Orte, wo ich für meinen Glauben große Risiken eingehen muss. Nun, wir wissen, Jesus schickt seine Jünger bei dieser Gelegenheit hier auch noch gar nicht so weit weg. Fast könnte man sagen, sie missionieren zu Hause, gehen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, zu ihren Leuten. Da ist auch von Eltern und Kindern die Rede. Also es ist gar nicht so ein weit gefasstes Missionsfeld. Hast du dir je überlegt, dass du nicht unbedingt weit weggehen musst, um ein Schaf unter Wölfen zu sein? Erinnere dich an das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Selbst wenn du nirgendwo hingehst, Wölfe kommen von selbst. Es sind die unvorbereiteten Schafe, die ihnen zum Opfer fallen. Schafe, die nicht merken, dass sie eine vermeintlich tolle Heilsbotschaft hören, die aber in Wirklichkeit ein falsches Heilsversprechen ist. Jesus hat uns bereits ausgesandt in eine Welt, wo es leider auch den einen oder anderen Wolf gibt. Wir müssen bereit sein, als Schafe unter Wölfen zu leben, denn früher oder später taucht ein Wolf auf, selbst wenn er wie ein Schaf aussieht. Übrigens, sogar unter den 12 Leuten, die Jesus in Matthäus 10 aussendet, unter seinen 12 Aposteln, in dieser kleinen Gruppe, befand sich auch ein Wolf, nämlich Judas, der Jesus später verriet. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nur noch nicht. Jesus wusste es sicherlich. Welche Strategie muss ein missionarisches Schaf haben? Zwei Dinge nennt der Herr uns. Seid klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Als wir sehen, er bringt weitere Tiere ins Spiel. Schlangen sind schlau, ne? Sie erkennen gefährliche Situationen oft rechtzeitig und können darauf gut reagieren. Tauben stehen für Unschuld, Reinheit. Und indem er das kombiniert, sagt Jesus uns, seid auf der Hut, seid klug wie die Schlangen, aber seid auch aufrichtig und ohne falsch, so wie die Tauben. Der letztere Vergleich mit den Tauben, den verstehen wir, aber vielleicht stören wir uns ein bisschen an dem Vergleich mit den Schlangen. Ist die Schlange nicht ein Bild für Satan, mag der eine oder andere denken? Will Jesus, dass wir den Teufel nachahmen? Nein. Aber gerade weil Satan die Klugheit einer Schlange besitzt, müssen wir ihm etwas entgegensetzen. Nicht seine List und Tücke, aber ein bisschen Schlauheit wäre gut, oder? Stell dir eine unschuldige Taube vor, die gleichzeitig weise genug ist, um nicht in jede Falle zu tappen, die man ihr stellt. Oft sind gläubige Menschen naiver, als sie es sein sollten. Sie sind nur wie die Tauben. Anstatt missionarisch zu wirken, merken sie gar nicht, dass sie gefressen werden. Im zweiten Brief an die Korinther, im 11. Kapitel, finden wir so eine Situation. Paulus schreibt dort im ironischen Ton folgende Dinge. Er sagt, ich fürchte nur, dass es euch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde. Genauso könnten eure Gedanken von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt als den wir euch vorgestellt haben, und wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt als den ihr erhalten habt, oder ein anderes Evangelium als das ihr angenommen habt, dann ertragt ihr das ganz gern. Weiter hinten macht er mit der Ironie weiter. Er sagt, ihr klugen Leute, lasst euch ja die Narren gern gefallen, denn ihr ertragt es, wenn jemand euch versklavt, ausnützt und einfängt, wenn jemand euch verachtet und ins Gesicht schlägt. Wer missionarisch gesehen passiv bleibt und sich eher berieseln lässt von allem Möglichen, merkt ihr, diejenige Person bleibt vom Leiden nicht verschont. Sicherlich sind es hier keine buchstäblichen Schläge ins Gesicht, aber macht das die Sache am Ende besser? Christen dürfen nicht alles hinnehmen. Nein, sie müssen eine gewisse Schlauheit haben und gleichzeitig eine aufrichtige Hingabe an den Herrn, auch wenn das auf den ersten Blick gefährlicher zu sein scheint, auch wenn das Leiden mit sich bringt, die konkreter und spürbarer sein können. Ich habe als Leseprobe in ein Buch mal reingeschaut, das heißt Die sanfte Verführung der Gemeinde. Der Autor ist Alexander Seibel und er schreibt in diesem Buch auf den Seiten 13 und 14 folgendes, Zitat, auf einer Woge der Zustimmung und bald schon Begeisterung umarmt man angesichts zunehmender seelischer Konflikte immer mehr Methoden, die in ihrem Grundcharakter Passivität als Wurzel haben. Und man erhofft sich darin Heilung in einer verunsicherten Zeit. Erwähnenswert ist dies deshalb, weil solche Methoden auch sehr stark in Kirchen und Freikirchen eingedrungen sind und viele Gläubige sie kritiklos akzeptieren. Selbst Yoga-Meditation scheint manch einem Christen der Schlüssel zum seelischen Gleichgewicht. Man wird an die Klage Gottes im Propheten Jeremia erinnert und er zitiert: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Überleg mal, wenn du vor die Wahl gestellt würdest, entweder sanft verführt zu werden oder für die Echtheit deines Glaubens zur Not auch das Leben zu lassen. Welches ist am Ende die bessere Wahl? Wir dürfen der Konfrontation nicht aus dem Weg gehen. Ja, sagt Jesus, ihr müsst bei den Menschen aufpassen. Sie werden alles Mögliche mit euch tun. Sogar religiöse Leute werden ärgerlich sein. Ihr werdet verfolgt. Ihr werdet auch mal fliehen müssen. Sie werden euch vor Gericht ziehen, euch wehtun. Und sogar vor großen Machthabern werdet ihr euch verantworten müssen. Jesus sagt, auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Damit blickt der Herr schon voraus in eine Zeit, wo seine Leute weltweit tätig sind, nicht nur wie jetzt hier in Israel. Paulus zum Beispiel, der ist später als Gefangener bis nach Rom verschifft worden, weil Gott wollte, dass auch der Kaiser dort die gute Botschaft zu hören bekommt. Dass der Kaiser sich hier bekehrte, das lesen wir zwar nicht, aber einige aus seinem Umfeld, aus dem kaiserlichen Umfeld, die sind gläubig geworden in dieser Zeit. Lies mal den Philipperbrief, da findet man einen Hinweis. Und wenn man den Paulus gefragt hätte, haben sich die Strapazen gelohnt, diese Gefangenschaft, diese ganzen Verhöre, was du alles durchmachen musstest? Er würde sagen, ja, rückblickend am Ende hat sich das gelohnt. Ich meine, er hätte auch sein altes Leben als berühmter Pharisäer weiterführen können, das wäre bequemer gewesen, aber ich glaube, um nichts in der Welt hätte Paulus zurücktauschen wollen. Er hätte die Worte von Jesus bejahen können aus Matthäus 10, 22. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und man kann noch sagen, er wird am Ende sagen, das ist gut so, dass ich entschieden habe, standhaft zu bleiben. Es hat sich gelohnt. Übrigens, der Paulus, wenn wir seine Identität mal unter die Lupe nehmen, ist euch klar, dass das anfangs auch ein Wolf war. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin. Mir ist vor Jahren mal, es war ein Zufallsfund, habe ich am Ende der Genesis gelesen, wie Jakob seine 12 Söhne segnet. Und er sagt zu jedem dieser Stämme ein paar Worte, die die Zukunft betreffen. Und über den Stamm Benjamin ist damals gesagt worden, 1. Mose 49, Vers 27, Benjamin ist wie ein reißender Wolf. Am Morgen noch frisst er den Raub, am Abend schon teilt er die Beute. War ein kriegerischer Stamm, ne? Und Paulus hat auch passend dazu viel gewütet und Schaden angerichtet, als er noch Saulus war. Er hat Christen verfolgt. Aber eines Tages bekommt ein Mann namens Hananias den Auftrag, zu diesem Saulus hinzugehen und ihm die Hände aufzulegen und ihn dann auch zu taufen. Und der Hananias, der steht da und sagt, oh, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den hohen Priestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Merken wir, wie viel Angst Hananias vor dem Wolf hatte? Wir können das verstehen. Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, so mancher Wolf leidet vielleicht momentan unter einer Identitätskrise. Will vielleicht gar kein Wolf mehr sein. Sehnt sich nach echtem Frieden mit Gott. Von Saulus wurde gesagt, siehe, er betet. Ja, der war bereit für einen Neuanfang. Bereit, sich seine Sünden in der Taufe abwaschen zu lassen. Das hätte keiner von den Christen damals auch nur für möglich gehalten. Ob dem wirklich so ist, das finden wir nur heraus, wenn auch wir die Begegnung wagen. Es bedeutet nicht, dass wir an allen Orten Erfolg haben werden, und das meint Jesus eben in Matthäus 10, 23, wenn er sagt, wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Nicht alle ließen sich überzeugen, bevor Jesus dann im Jahre 70 im gewissen Sinne kam, als er nämlich den Tempel in Jerusalem durch die Römer zerstören ließ, gewahr sie also Gericht übte. die Stadt zerstört wurde. Nicht alle, die Saulus hießen, wurden zum Paulus. Ja. Aber Paulus und die anderen ursprünglichen Apostel haben uns vorgemacht, wie man zu den Wölfen geht. Sie hatten den Mut und sie waren bereit, das Opfer zu bringen. Wie gehen wir mit diesem apostolischen Erbe um? Zu diesem Erbe gehört nämlich ein interessantes Versprechen, das habt ihr rausgehört aus der Schriftlesung. Ich lese es uns nochmal vor. Wir finden es in Matthäus 10 in den Versen 19 bis 20. Jesus spricht: Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird, denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet in euch. Ernsthaft? Ich muss mich gar nicht vorbereiten? Und im richtigen Augenblick werde ich das Richtige zu sagen haben. Sollen die Ausgesandten von Jesus nicht nur auf zusätzliches Reisegepäck verzichten, wie diese 12 damals, sondern sollen sie auch auf jegliche Vorbereitung verzichten, weil Gott ja durch seinen Geist spricht? Dass diese Verheißung echt ist, dass an der was dran ist, das sieht man in der Apostelgeschichte am Stephanus. Seine Gegner, heißt es in Kapitel 6, Vers 10, seine Gegner waren ihm und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Aber es gibt keinen Grund zu denken, dass er das aus dem Stegreif heraus tat. Schon bevor Stephanus zum Diakon berufen wurde, war er ein Mann voll des Geistes. Und ein Mann voll des Geistes beschäftigt sich auch mit Gottes Wort. Nur, dass dieses Wort damals durch prophetisches Reden vermittelt wurde, man musste eben dabei sein, ne, wenn über dieses Wort geredet wurde, wenn ein Prophet sprach, wenn er Gottes Wort brachte. Während wir eben dieses Wort heute in der Bibel geschrieben finden. Ich denke, Stephanus war gut vorbereitet. Und so konnte der Geist ihm auch die richtigen Worte geben, ihn an die Worte erinnern, die er gelernt hatte, im richtigen Augenblick diese Worte dann auch zu sagen. Und gleichzeitig, vergessen wir das auch nicht, war Stephanus das erste Schaf, welches die Konfrontation mit den Wölfen mit seinem irdischen Leben bezahlen musste. Aber einer der Wölfe hat sich kurz darauf bekehrt, nämlich Paulus, wie wir schon erwähnt haben. Ja, und eben dieser Paulus hat bei seinem Abschied von den Christen in Ephesus eine Warnung und eine Verheißung gegeben. Wir müssen beides zur Kenntnis nehmen, damit die Verheißung wahr werden kann. Ich lese als letzte Stelle Apostelgeschichte 20, Verse 29 bis 32. Paulus sagt: Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich mich 3 Jahre lang Tag und Nacht um jeden Einzelnen in der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar unter Tränen. Also wir sind zu allen Zeiten Schafe unter Wölfen, weil immer wieder auch Wölfe unter den Schafen auftauchen können. Das ist die Warnung und die Ermahnung. Paulus hat aber auch noch eine Verheißung parat. Er sagt: Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter allen zu geben, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bleiben wir an diesem Wort. Und wir werden erleben, dass selbst Wölfe sich bekehren. Und auch da, wo sie es nicht tun, bleiben wir nicht passiv, sondern reden in jedem Moment das, was der Heilige Geist uns aus der Bibel beigebracht hat. Amen.